Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Schule im digitalen Wandel». Heute habe ich einen spannenden Gesprächsgast mir gegenüber. Andreas Pfister, wer bist du?
Danke vielmals. Ich bin Gymnasiallehrer an der Kantonsschule Zug und unterrichte dort Deutsch und Medien. Und wohne tue ich in Zürich, wo wir jetzt gerade das Interview durchführen. Ich bin seit einem Vierteljahrhundert mittlerweile schon fast Deutschlehrer. Daneben bin ich als Bildungsjournalist tätig. Ich arbeite insbesondere für unseren Verband, also für den Gymnasiallehrerverband VSG. Dort bin ich als Redakteur tätig für das Gymnasium Helvetikum. Zwischendrin mache ich auch Publikationen, Artikel schreiben, solche Sachen. Also, so bin ich unterwegs.
Ich bin per Zufall auf dich gestoßen. Ich bin in einem Buchgeschäft und habe vom HEP Verlag ein Buch von dir gefunden. Das heisst «Neue Bildung Schweiz». Das ist eines von mehreren Werken, die du schon veröffentlicht hast. Dort hat es eine provokante These für gewisse Leute. Und die könnte man zusammenfassen: eine Matura für alle oder Maturitätsquote stark erhöhen. Wie kommst du zu dem?
Ja, das freut mich natürlich, dass jetzt der HEP Verlag mittlerweile mein Buch rausgegeben hat. Das ist auch nicht eine Selbstverständlichkeit. Am Anfang haben sie eher gefunden, nein. Und als sie dann gesehen haben, was für ein Erfolg das mein erstes Buch hatte, «Matura für alle», haben sie sich dann umentschieden und doch gefunden, sie bringen mein zweites Buch jetzt raus, «Neue Schweizer Bildung». Und das zeigt doch, dass es ein Thema ist, wo ja, irgendetwas trifft. Und zwar glaube ich, dass die These «Matura für alle» bzw. die Erhöhung der Maturitätsquote, das ist ein Tabuthema, sagen wir mal. Das ist etwas, was eigentlich fast niemand in diesem Land wagt zu sagen, dass man die sollte erhöhen oder dass man sie möchte erhöhen. Findet ja eine interessante paradoxe Situation statt. Auf der einen Seite sagen alle, es gäbe zu viele Studierte, Quote sei zu hoch. Und auf der anderen Seite geht sie doch ganz langsam auf. Also sie stagniert fast, aber ein bisschen geht sie dann doch auf. Und das Auseinanderklaffen von dem, was man sagt und von dem, was passiert, das hat mich schon lange interessiert. Aber deine Frage war eigentlich, wie ich auf die Idee komme, oder?
Also wie kommst du auf die Gedanken, zu sagen, es braucht mehr Maturitätsquoten?
Mhm. Also zuerst einmal, vielleicht müssen wir die verschiedenen Maturitätsquoten auseinandernehmen. Mhm. Es gibt ja die gymnasiale Maturitätsquote und dann gibt es Berufsmaturitätsquote und Fachmaturitätsquote. Das sind drei. Und ich bin nicht der Meinung, dass man alle sollte ins Gymnasium schicken. Also ich sage nicht Gymnasium für alle. Sondern ich sage Maturität für alle und ich sehe da drinnen schon einen Unterschied. Ich sage zwar auch, dass die gymnasiale Maturitätsquote sollte steigen, aber massvoll. Ich habe jetzt mal vorgeschlagen 30% bis 2030.
Momentan sind wir bei etwa?
Etwa bei 22. Also lang sind wir so um 20 rum gewesen, jetzt sind wir so langsam bei 22. Aber eigentlich sind wir in den letzten 20 Jahren so um die 20% rum gewesen. Eine massvolle Erhöhung von der Gymnasialquote, dann aber eine starke Erhöhung von der Berufsmaturitätsquote. Das ist eigentlich der Hauptharst von meinem Anliegen. Ich habe das Gefühl, die Berufsmaturität, die sollte von mir aus gesehen zum neuen Standard werden, also zum neuen Modell, was eine Lehre eigentlich ist. Heute ist es ja normal, dass man eine Berufslehre macht und nur wenige machen Berufsmaturität. Und ich bin der Meinung, eigentlich alle sollten zwei Tage in die Schule anstatt nur einen. Und auch die Fachmaturität soll im Zug von dieser Gesamtreform auch zulegen. Das heisst, wenn ich sage, Matura für alle, heisst das nicht Gymi für alle, sondern es heisst einfach mehr Schule in der Lehre für alle und ein bisschen mehr Gymnasiasten.
Und jetzt kommt die Folgefrage, warum denn? Also warum brauchen wir mehr Maturitätsquoten?
Also meine Argumentation ist im Prinzip ökonomisch. Also ich gehe vom Arbeitsmarkt aus, ich gehe von der Veränderung aus, die, auf der, die in der Arbeitswelt stattfindet. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Automatisierung, Stichwort steigende Ansprüche. Und aus dem leite ich ab, dass es mehr schulische Bildung braucht. Also Bildung sollte sich verändern, sie sollte schulischer werden, theoretischer werden und sie sollte länger gehen, damit unsere Leute mithalten mit den neuen Anforderungen vom Arbeitsmarkt.
Die sind zum Beispiel aus deiner Sicht?
Also, was man klar sieht, wir sind hier in einem Podcast, darum kann ich keine Grafiken zeigen im Moment. Ich tue das immer sehr gerne aufzeigen, damit man so die Bälkli vor sich sieht und so weiter, aber man kann sie auch sagen. Was man klar kann wahrnehmen, ist, dass hochqualifizierte Arbeit stark zulegt. Also die Berufe, die eine höhere Bildung erfordern, die werden viel stärker nachgefragt seit den letzten Jahrzehnten, 10, 20 Jahren. Also es geht noch weiter zurück. Aber das ist eine Tendenz, die zunimmt. Und so die mittel- oder sogar tief qualifizierten Berufe, die werden weniger gefragt. Oder sagen wir es so, um präziser zu sein, Nachfrage bei den tief- und mittelqualifizierten Berufen, die steigt weniger stark. Das heisst, wenn ich den Arbeitsmarkt analysiere und mir die Frage stelle, welche braucht es denn eigentlich? Dann heisst es ja häufig, ja, es braucht alle. Oder? Es braucht nicht nur Studierende, es braucht auch den Stromer. Es braucht nicht nur den Akademiker, es braucht auch den Handwerker. Das ist grundsätzlich richtig, aber nicht ganz. Weil die Hochqualifizierten, die braucht es eben doch mehr als die Handwerker. Also die Nachfrage nach den Hochqualifizierten, die hat stärker zugenommen als die Nachfrage nach den Handwerkern. Das heisst nicht, dass es die Handwerker nicht braucht. Aber ich finde, das ist noch so eine Differenzierung. Oder? Ich begegne relativ häufig im Gegenargument, dass man mir sagt, wenn ich sage, es braucht mehr Hochqualifizierte, dann heisst es, ja, aber es braucht auch Kellner. Es braucht auch Leute im Service, es braucht auch Leute in der Pflege, es braucht nicht nur Ärzte und Ärztinnen. Das stimmt grundsätzlich, aber noch einmal, die Hochqualifizierten, die haben doch stärker zugelegt, also in der Nachfrage, als die anderen.
Stichwort moderne 4.0, wo du in deinem Buch immer wieder bringst. Was ist denn die moderne 4.0? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Rede ist ja viel von der Industrie 4.0.
Genau.
Und unter der Industrie 4.0 stellt man sich heutzutage zum Beispiel das vor, wo man im Zug, wo ich arbeite, kann beobachten, beispielsweise bei V-Zug. Da haben wir auch Backofen und andere Geräte von V-Zug. Und die werden mittlerweile nicht mehr von Mechanikerinnen und Mechanikern zusammengebaut, sondern von Robotern. Das haben wir gerade kürzlich besichtigt auf einem Schulausflug. Ist recht interessant. So, all die Roboter, die hier die Maschinen zusammenbauen. Und Arbeiter oder Arbeiterinnen sieht man dort eigentlich praktisch nicht mehr. Die sind in einem anderen Gebäude, in einem Gebäude nebendran und die sitzen am Bildschirm und die tun die Maschinen steuern und reparieren und quasi warten. Aber die Leute, die Maschinen betreuen, sage ich mal blöd gesagt, die brauchen natürlich ganz eine andere Bildung, als der Mechaniker das vorher gebraucht hat. Also das heisst, Industrie 4.0 ist eine neue Stufe von der Industrialisierung. Und ich bin der Meinung, dass auch Bildung müsste auf eine neue Stufe kommen.
Was würde denn das jetzt inhaltlich bedeuten, wenn man die Maturitätsquoten aufhören? Ist es ja noch nicht gemacht, da geht es ja auch um Inhalt. Was siehst denn du für inhaltliche Ansprüche an deinen Grundgedanken von einer höheren Maturitätsquote?
Sagen wir so, ich habe den Inhalt bei meiner Arbeit nicht so in den Vordergrund gestellt, weil ich glaube nicht, dass man die Inhalte gross müsste ändern. Sondern ich glaube, die Inhalte sind schon da. Sondern es braucht mehr Leute, die diese Inhalte lernen können. Also Berufsmaturität, die gibt es schon. Die muss man nicht gar finden. Und das Problem ist, dass zu wenig Leute Berufsmaturität machen. Also die Digitalisierung, die Automatisierung und die Anforderungen, die das mit sich bringt, also beispielsweise zu lernen, wie man mit einem Computer kann kommunizieren kann oder so, die Lehrpläne, die stehen, die gibt es. Aber es gibt zu wenig Leute, die das lernen.
Bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass die Maturität einfach ein Niveau muss reduzieren, damit sie mehr schaffen?
Also ich halte das für einen Fehlschluss. Wenn man denkt, dass mehr Leute die Maturität machen, dass wegen dem das Niveau runtergeht. Also grundsätzlich glaube ich an das, was wir machen als Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Und ich glaube, dass Bildung wirkt.
Das glaube ich auch, weil man hat ja die gleiche Argumentation schon ein bisschen gehabt, wo man die Schulpflicht eingeführt hat. Oder? Und
aber genau.
Ja, das funktioniert auch nicht, weil das ist ja nur einer Elite vorbehalten und so. Also ich glaube, wenn sich sie die Richtung bewegen, wie du dir das vorstellst, glaube ich, gibt es da auch Möglichkeiten und Wege, wie das kann gelingen.
Da bin ich ganz davon überzeugt. Also, du sprichst es an, Geschichte beweist das ja eigentlich, dass das schon ganz viele Mal gemacht worden ist und die Begleitgeräusche, dass das nicht möglich sei und dass dann das Niveau runtergehe, die hat es auch immer schon gegeben. Aber ich glaube, ich habe eher das Bild von einem Gärtner vor mir oder von einer Gärtnerin, oder? Und ich meine, es ist möglich, beiden etwas mehr zu geben, oder? Den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten etwas mehr und den Berufsmaturandinnen und Maturanden ebenfalls etwas mehr. Das ist nicht das Entweder, oder?
Ich habe bei dir die Skizzierung schon ein bisschen gesehen, wie du dir so ein bisschen vorstellst. Zum Beispiel eine von deinen Vorschlägen ist nicht nur die Höhe der Maturität, sondern du hast zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass man ein Lehrgeld an Betrieb abgeben soll.
Mhm.
Wie stellst du dir da vor? Um was geht es da genau?
Also, da habe ich selber vielleicht auch eine Entwicklung durchgemacht oder mitgemacht. Am Anfang haben mich Betriebe mehr einfach aufgeregt, wieso dass sie bremsen. Und sie bremsen übrigens immer mehr, wenn man beispielsweise anschaut, wie das Verhältnis ist von BM1 und BM2. Kann man aktuell beobachten, dass BM1, also die berufsbegleitende Berufsmaturität, die nimmt ab im Moment. Und BM2 nimmt zu.
BM2 ist Fachmatur?
Nein, BM2 ist Berufsmaturität, aber die, die man hinter der Lehre anhängt.
Alles klar, ja.
Das heisst, Betriebe die bremsen immer stärker bei der Berufsmaturität 1 und sagen, wenn wir die Leute nicht im Betrieb haben, dann verdienen wir nichts an diesen Lehrlingen, dann verdienen wir nichts an der Lehre und dann werden wir die nicht mehr ausbilden. Und das hat mich früher einfach aufgeregt, habe gefunden, das geht doch einfach nicht. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis für das entwickelt. Die wollen es gut machen und die meinen es nicht einfach böse mit der Jugend, sondern für die ist es zum Teil auch eine echt ökonomische Not. Sagen wir, eine Buchhandlung, wo eine Lehrtochter oder ein Lehrling, wie man dem früher gesagt hat, braucht, um ökonomisch zu überleben. Also für die stellt die Berufsmaturität ein echtes Problem dar. Und darum habe ich mir überlegt, anstatt sich aufzuregen über Betriebe, also wie kann man das Problem lösen? Und da bietet sich die alte Idee vom Lehrgeld, dass man sagt, wenn ein Betrieb das auf sich nimmt, die jungen Leute auszubilden, dann soll er für den Aufwand, den er hat, weil das sind doch immerhin Leute, die man muss abstellen für das, oder? Man muss den Produktionsprozess ein Stück weit rausnehmen, damit sie sich um die Lernenden kümmern. Und das ist ein ökonomischer Einbuss. Und das muss man respektieren. Und dafür sollte es von mir aus gesehen ein staatliches Lehrgeld geben, das das abgilt.
Also mir kommt jetzt da spontan in Sinn ein bisschen wie der Erwerbsersatz, wenn man ins Militär geht. Das ist, ein Dienst an der Allgemeinheit, den man tut,
ja.
Wo dann quasi von der öffentlichen Hand wieder deckt wird.
Oder? Ja, das ist interessant. Mit dem haben wir es jetzt noch gar nicht verglichen, aber das stimmt. Das stimmt.
Dann hast du auch vorgeschlagen, dass es ein BMX-Modell geben könnte. Kannst du mich mal erzählen, was ist ein BMX-Modell, das du in deinem Buch vorschlägst?
Ja, BMX habe ich das Modell genannt, ein bisschen aus Verlegenheit, weil es eigentlich Flexibilität soll bedeuten, das X. Also wir haben vorher gesagt, BM1, das ist berufsbegleitend, also lehrbegleitend. BM2 heisst, die schulische Bildung wird hinten an die Lehre angehängt. Dann hat das SBFI, also die Behörde, die zuständig ist für die Berufslehre, hat ganz viele Modelle diskutiert und Betriebe vorgeschlagen. Und darunter sind beispielsweise Modelle gewesen, die gesagt haben, wir nehmen die schulische Ausbildung am Anfang von der Lehre. Das ist zum Beispiel für technische Berufe ist das etwas Wichtiges. Also, dass die Leute zuerst einmal in die Schule gehen, sagen wir Informatiker, Informatikerinnen. Damit man die Leute überhaupt brauchen kann, müssen die zuerst einmal in die Schule. Und trotzdem haben die meisten Betriebe gesagt, nein, wir wollen das nicht. Aber gewisse haben es eben doch wollen und haben das auch selber gemacht. Und darum schlage ich eigentlich vor, dir das BMX-Modell zu nehmen. Das heisst, je nach Branche, je nach Beruf, je nach Situation, ist die Situation halt ein bisschen anders. Und ich glaube, wir fahren am besten, wenn wir ein möglichst flexibles Modell haben, wo auf die verschiedenen Situationen eingehen kann.
Du schlägst auch vor, dass es eine binäre Differenzierung nach Niveau A, B gibt. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, das hat mit dem zu tun, was wir vorher davon geredet haben, mit dem Niveau. Also, noch eines, ich bin nicht der Meinung, dass das Niveau automatisch sinkt, wenn mehr Leute Maturität machen. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass wenn man die Berufsmaturität flächendeckend einführt, dann sind das ganz viele Leute, die in die Berufsmaturität reinkommen, die zum Teil mit schulischen Inhalten Mühe haben. Und ich glaube, man darf das System nicht überstrapazieren. Also, es sollte von mir aus gesehen schon die Möglichkeit geben, mehr Schule zu haben in der Lehre, ohne dass man wegen dem einfach gerade überfordert wird. Also mit anderen Worten, das Modell, das wir heute haben in der Sekundarschule, wo es ein Sek A gibt und ein Sek B, das sollte man eigentlich auch bei der Berufsmaturität nachher haben. Damit zwar alle mehr schulische Bildung haben in der Lehre, aber vielleicht nicht alle auf dem genau gleichen Niveau. Also, ich kann mir die Binnendifferenzierung schon vorstellen, auch im Sinne einer Erleichterung für die Lernenden selber. Jetzt hat man mir natürlich vorgeworfen, dass wenn ich die Binnendifferenzierung mache, dass ich da durch die Hintertür quasi wieder eine neue Segregation einführe. Oder? Das ist schon wieder, anstatt alle zu integrieren, schon wieder die Leute auseinanderreissen. Und dass das wieder Tür und Tor öffnet für neue Diskriminierung. Also das muss man einfach immer aufhalten, dass das nicht passiert. Ich sehe das schon. Ich nehme an, das Niveau A und das Niveau B in der Berufsmaturität könnte die Chancen erhöhen, dass die Berufsmaturität für alle kann umgesetzt und kann akzeptiert werden.
Also, gehöre ich zwischen den Zielen heraus, dass es sogar, wenn es fair gemacht ist, die Chancen, Gleichheit über die gesamtgesellschaftliche Entwicklung kann man erhöhen?
Ich muss ehrlicherweise sagen, Chancengerechtigkeit erhöhen ist wie ein eigenes Thema. Und wenn man den gesamten Bildungsstand der Bevölkerung erhöht, ist das noch nicht unbedingt eine Erhöhung der Bildungsgerechtigkeit. Also ich nehme an, dass auch bei 30% Gymiquote, 50% Berufsmaturitätsquote, 10% Fachmaturitätsquote. Auch in so einem Modell, oder? Bestimmt bleiben die Unterschiede bestehen. Machen ja dann doch nicht alle die gleiche Matura. Ich glaube, an der Chancengerechtigkeit muss man weiter arbeiten. Die darf man als Ziel nie aus den Augen verlieren. Aber mir geht es nicht in erster Linie um das. Mir geht es in erster Linie darum, dass wir unsere Jugendlichen von der Bildung her auf ein höheres Niveau haben, damit sie mit den neuen Ansprüchen zu schlagen und können mithalten.
Wenn man jetzt dieses Modell weiterdenkt und die höheren Ansprüche natürlich auch nimmt, dann heisst das aber auch, dass in der dritten Bildungsstufe nach der Sek 2 dann auch mehr Plätze für Studium etc. muss geschaffen werden.
Ja, ja, ja. Das eine geht natürlich nicht ohne das andere. Also, und es ist auch die Hoffnung, dass eine höhere Maturitätsquote zu einer höheren Tertiärquote dann führt. Also das gehört zusammen. Und von mir aus gesehen ist es auch höchste Zeit, dass die Tertiärquote ansteigt. Die Gesamt-Tertiärquote, die ist ja tatsächlich ein bisschen gestiegen über die letzten 20 Jahre. Aber die Universitätsquote, also die Leute, die an die Uni gehen, Hochschule, ja, also im Sinne von Universität, die stagniert seit 20 Jahren. Also die geht nicht rauf. Null. Und das Einzige, was angestiegen ist in den letzten 20 Jahren, sind Fachhochschulen, die pädagogischen Hochschulen und ein bisschen, wobei das auch eher stagniert, die höhere Berufsbildung. Das Wachstum innerhalb von der tertiären Bildung haben wir den Fachhochschulen zu verdanken und nicht den Universitäten. Darum, wenn ich jetzt sage, es braucht wieder mehr Gymnasiasten, es braucht mehr Gymnasiastinnen, dann heisst das auch, ja, es braucht mehr Akademikerinnen und Akademiker an der Uni. Nach 20 Jahren, nach 20 Jahren Stagnation, wieder zu einem gewissen massvollen Wachstum zurückzufinden, das finde ich eigentlich, ich finde es eher erstaunlich, dass das in den letzten 20 Jahren nicht ist passiert. Ansprüche auf dem Arbeitsmarkt, die nehmen laufend zu. Mhm. Und auf der anderen Seite sagt man einfach bei der Uni, stopp, hier wird geregelt, hier wird zugemacht. Und das geht einfach nicht zusammen. Also, mit anderen Worten, ja, auf jeden Fall. Also bei der tertiären Bildung muss es auch zunehmen. Bei der vierten Stufe könnte man jetzt noch weiter unterscheiden. Also zum einen ist dann auch die Frage von den Postdocs und so weiter, von den Doktorandinnen und Doktoranden. Und wenn man dort anschaut, wie beispielsweise die Situation ist an den Hochschulen, dann kommt noch ein anderes Thema dazu, wo mich auch beschäftigt. Der Anteil von den ausländischen Studierenden an der Universität ist bei ungefähr 20%, also je nach Fachrichtung und natürlich stark unterschiedlich. Aber ungefähr 20%, das ist ungefähr der Schweizer Schnitt. Oder kann man sagen, okay, das spiegelt etwa das Verhältnis in der Gesellschaft. Wenn man nachher auf die vierte Stufe geht und schaut, ja, wie viele denn eigentlich doktorieren, sieht man, das ist ja die Hälfte. Die Hälfte kommt aus dem Ausland, von unseren Doktorierenden. Und ich finde das einfach nicht richtig. Ich finde es nicht richtig, dass auf dieser vierten Stufe dass die Schweiz einfach die Leute aus dem Ausland holt und der Bedarf der Hochqualifizierten einfach mit Leuten aus dem, aus dem Ausland decken, anstatt die eigenen Leute richtig ausbilden. Aber das andere Argument ist ebenfalls, wie wollen wir das unseren eigenen Jugendlichen gegenüber legitimieren? Dass wir ihnen sagen, schau, mach du eine Lehre, mach du eine Berufsmaturität, das ist gut genug für dich. Aber für die Top-Kader, für die Doktorierenden, für Professuren, für die Forschung, für die Top-Stellen, für die nehmen wir die Leute aus dem Ausland. Ich finde das gar nicht. Ich finde, das ist ein Skandal eigentlich. Das finde ich wirklich, da habe ich das Gefühl, ist das Schweizer Bildungssystem wirklich ins Hintertreffen geraten in den letzten zwei Dekaden.
Wenn man jetzt das Bildungssystem möchte anregen, wie du das vorschlägst, dann müsste es ja ganz viel politischen Willen zuerst einmal haben, um das auch dann umzusetzen. Oder glaubst du, dass die Revolution von unten muss kommen? Also von uns Bildungsmenschen, die schon in der Bildung drin sind? Oder muss man das von außen her steuern?
Das ist eine von meinen Hauptfragen. Also wer könnte so eine Bildungsreform eigentlich anreissen und dann auch tragen? Bei der Politik sehe ich eine Schwierigkeit, weil ich habe das im Buch da eine unheilige Allianz genannt, weil sich links und rechts eigentlich auf Berufslehre fokussieren und auf den Ausbau von der Berufslehre. Der Gewerbeverband auf der einen Seite sagt, oder, logischerweise, wir wollen die Leute in der Lehre haben, das ist verständlich, aber auch Gewerkschaften und auch die linken Parteien setzen ebenfalls auf den dualen Weg und fast zerrieben zwischen links und rechts wird eigentlich die Forschung, also die Leute, die sich für die Hochqualifizierten einsetzen. Und das ist natürlich nicht verwunderlich in einer Demokratie. Gibt es nicht so viele Hochqualifizierte. Und wenn wir jetzt einfach rein mit Mehrheiten rechnen, also von welchen hat es mehr und welcher werden in ihrer Abstimmung gewinnen, dann haben Leute, die sich für die Hochqualifizierten einsetzen, halt einfach einen schweren Stand. Rein arithmetisch, oder?
Wie siehst es denn du, wenn man jetzt deine Vision von einer höheren Maturitätsquote möchte umsetzen? Was sollte man zuerst anfangen?
60er bis zu den 90er Jahren hat der akademische Weg stark zugelegt. Also Expansion von Gymi, Expansion von der Universität. Und dann mit den 90er Jahren hat es einen Wechsel gegeben. Und dann hat man gesagt, die Lehre ist bedroht. Wenn wir nichts machen, dann geht die Lehre kaputt. Und dann hat man gesagt, jetzt setzen wir auf die Berufslehre setzen und wir bauen die Berufslehre ausbauen mit Berufsmaturität und Fachhochschulen. Und das war ganz sicher ein Erfolg gewesen. Aber als Nebenprodukt von diesem Erfolg hat es dazu geführt, dass der akademische Weg einfach abgeklemmt wurde. Seitdem, oder? Seit ungefähr Mitte, Ende 90er Jahre, seit den letzten 20 Jahren. Und wenn man das anschaut, dass das in den 90er Jahren ist möglich war, quasi durch eine politische Entscheidung, dass man eine Entwicklung hat geändert und in eine andere Richtung hat können lenken, denke ich, das müsste doch eigentlich heute auch wieder möglich sein, dass man sagt, jawohl, es ist der Schweizer Weg mit dualer Bildung, mit der Lehre weiterzuarbeiten, das ist unsere Bildungskultur, bei der bleiben wir. Und trotzdem soll es nebendran Platz haben für ein moderates Wachstum, wiederum vom akademischen Weg. Ich glaube, dass das auf bildungspolitischer Ebene sollte möglich sein. Also in den 90er Jahren zurückschauen, wenn es dort ist möglich gewesen, das sollte es eigentlich heute auch möglich sein.
Also von einem Entweder-oder-Ausspielen gegeneinander zu einem Sowohl-als-auch?
Es wäre ideal, wenn das möglich wäre. Aber im Moment ist es einfach auch von den Strukturen her so, dass die beiden Welten wirklich sehr weit auseinander sind. Also auf der einen Seite hat man die Welt von der Lehre, die kämpfen für ihre Leute. Und auf der anderen Seite hat man die Universitäten. Und die beiden Welten haben im Moment praktisch nichts miteinander zu tun. Und die sind auch von der Politik her, die werden nie zusammengefasst, oder? Es gibt keine Schweizer Bildungsbehörde im eigentlichen Sinn, sondern das ist sehr lose, häufig auch kantonal organisiert. Im Gegensatz zur Lehre, oder? Die Lehre ist der Bund, der das organisiert. Hingegen die theoretische Bildung, die ist bei den Kantonen. Und da gibt es keine Einheit. Man kann nicht irgendwie zentral ansetzen. Das verkompliziert die Situation und das führt dazu, dass sich so lange jetzt eben eigentlich nichts bewegt hat. Wenn du mich fragst, wo kann man denn ansetzen? Also ich hoffe eigentlich immer noch ein bisschen auf den Markt und auf den Arbeitsmarkt und auf die ökonomische Situation, die ich auch damit argumentiere. Also wenn es die Arbeitsplätze gibt und die Chancen gibt, dann hoffe ich immer noch, dass das auch in der Bildungswelt etwas in Bewegung setzt.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Schau mal.
Ich danke dir herzlich, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast, um das so ausführlich zu erklären. Und ich hoffe, dass natürlich auch dein Werk eine Wirkung wird haben, die wir jetzt zwar noch nicht abschätzen können, die sich aber irgendwie sicher wird zeigen.
Danke vielmals für das Interview und gern geschehen.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.